Ein ermordeter Teenager und ein Vater vor Gericht. Der Mordfall Mesgin wird seit Anfang März vor dem Aschaffenburger Landgericht verhandelt. Die Blaulichtredaktion des Meinecho hat diesen Prozess mit vielen Artikeln begleitet. Noch diese Woche soll das Urteil fallen. Es geht in dem Verfahren zum einen um den Mord an der damals 16-jährigen Mesgin. Das Mädchen war im Frühsommer 2017 zunächst verschwunden und wurde in Aschaffenburg lange gesucht. Im Winter 2018 wurde ihre Leiche in einem Wald bei Haibach gefunden. Verhandelt wird auch über einen Messerangriff gegen den Freund von Mesgin, der kurz nach Verschwinden des Mädchens am Aschaffenburger Floßhafen passiert ist. Angeklagter ist in beiden Fällen Haschem N., der Vater von Mesgin. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Digitalredakteurin beim MeinEcho und bei mir ist heute meine Kollegin Nina Lehnhardt, die in den letzten Wochen fast jeden Verhandlungstag im Gericht verfolgt hat. Bevor das Urteil fällt, wollen wir in diesem Podcast noch einmal auf diesen großen und spannenden Prozess zurückschauen. Hallo Nina, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch jetzt.
Hallo Moni.
Wir haben uns ja schon mal Anfang März getroffen zu einem Podcast-Gespräch. Damals hatte der Prozess noch gar nicht begonnen. Jetzt haben wir uns wieder entschieden, ein Podcast-Gespräch zu machen, weil der Prozess kurz vorm Ende ist.
Ganz genau, Moni. Es stehen jetzt nur noch die Plädoyers und das Urteil aus. Und wir haben jetzt 11 Prozesstage erlebt, in denen es doch echt einige Wendungen und Überraschungen gab, die wir so Anfang März noch gar nicht absehen konnten.
Von dem, was ich gelesen habe über den Prozess, deine Berichterstattung, die Berichterstattung deiner Kollegen, war es ein unglaublich komplexes Geflecht. Wahnsinnig viele Leute, die was zu dem Fall sagen konnten, aber ganz wenig Beteiligte, die dann vor Gericht tatsächlich auch gesprochen haben. War der Eindruck richtig, also dass es wahnsinnig kompliziert war oder wie hast du es erlebt?
Also ganz genau so war es, Moni. Also es sind jetzt 11 Tage gewesen, die da verhandelt wurden bisher und es waren an die 50 Zeugen, die vernommen wurden oder von denen Aussagen verlesen worden sind am Gericht. Und ich habe mir dann einfach mal die Mühe gemacht, mir mal so eine Mindmap zu machen, um mal darzustellen, wer ist denn jetzt eigentlich alles in diesen Fällen da zugange? Wer hat da irgendwie eine Verflechtung? Wer ist mit wem verwandt? Wer kennt denn eigentlich wen aus Deutschland oder aus Syrien? Um mal so einen Überblick zu gewinnen über die ganzen Beteiligten. Und das ist ein ziemlich großes Bild geworden. Was es auch schwierig gemacht hat oder komplex ist, die Tatsache, dass sehr viel mit Dolmetschern gearbeitet worden ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, manchmal so ein bisschen lost in translation, würde ich fast sagen, ja, werden die Dinge so eins zu eins übersetzt, wie das eigentlich richtig ist, gibt es da auch mal Gespräche zwischen Dolmetscher und einem Zeugen und dann wird am Ende nicht klar, erklärt er jetzt nur was oder gehen da irgendwelche Dinge unter, die eigentlich wichtig wären für den Prozess.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil gerade vor Gericht, wenn man sich überlegt, wie eine Aussage aussieht, da geht es ja dann wirklich auch um Nuancen in der Bedeutung eines einzelnen Wortes manchmal auch.
Ja, ganz genau. Zum Beispiel ist das Wort für Schlagen und Stechen im Türkischen offenbar genau dasselbe. Es kommt quasi immer darauf an, ne, in welchem Kontext wird das denn verwendet eigentlich.
Der einzige der tatsächlich Betroffenen, der vor Gericht erschienen ist, war ja der Vater des getöteten Mädchens, Haschem N. Hat er überhaupt mal eine Aussage gemacht oder was hast du denn über ihn erfahren in dem Prozess?
Ja, der 46-Jährige schweigt ja bislang zu allen Vorwürfen, die da gegen ihn im Raum stehen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur ihn zu beobachten, ja, so ein bisschen das Äußere. Also der ist mal sehr gefasst, finde ich zumindest, hat so die Angewohnheit, etwas mit dem rechten Bein zu wackeln, das deute ich als Zeichen, wenn er gerade nervös ist, wenn es um wichtige Aussagen geht gegen ihn. Und es gab Momente, wo er auch geweint hat. Das war immer im Zusammenhang, wenn Bilder oder Videos von seinen Kindern gezeigt worden sind. Ansonsten, ich weiß nicht, wie seine Stimme klingt. Ja, er sagt nichts. Man kann sich keinen Eindruck verschaffen, wie er da sich äußern würde vielleicht auch zu irgendwelchen Dingen. Und vor allem wissen wir auch zu seiner Person eigentlich überhaupt nichts. Denn er macht keine Angaben zu persönlichen Verhältnissen. Das betrifft jetzt sowohl die Zeit, in der er in Syrien war. Da gibt es dann so Naja, Angaben anderer Zeugen, er soll da an der Grenze gearbeitet haben. Ja, es klingt immer auch mal an, könnte es sein, dass er in Schmuggeltätigkeiten verwickelt gewesen ist. Darüber wissen wir aber überhaupt nichts Belastbares. Dann wieder heißt es, er habe in Bars, in denen Mädchen tanzen, das war so eine Formulierung, da hätte er gearbeitet. Aber so wirklich, was da jetzt los war, wissen wir nicht. Und genauso wissen wir nicht von ihm selber, wie er sich denn hier mit Tochter und Sohn, seine beiden ältesten Kinder, mit denen er hergeflüchtet ist, in Deutschland arrangiert hat. Alles, was wir über ihn wissen, wissen wir eigentlich nur über Zeugenaussagen, über eine Verlesung von einem Protokoll, was er ganz am Anfang mal bei der Polizei, wo er sich da geäußert hat eben. Aber viel über ihn, ja, es ist ein Puzzlespiel, würde ich sagen. Ja, es ist wie ein Puzzlespiel, sich zusammen zu puzzeln. Wer ist denn jetzt eigentlich dieser Mann, der da auf der Anklagebank sitzt?
Rechnest du denn damit, dass er schuldig gesprochen wird?
Also es gibt ja zwei Anklagen eigentlich. Das eine ist der Mord an seiner damals 16 Jahre alten Tochter Meskin. Hier schätze ich es so ein, dass die Beweislage ziemlich dünn ist. Also ich möchte nochmal vorwegschieben, die Beurteilung obliegt natürlich dem Gericht, aber den Eindruck, den ich gewonnen habe in dieser Verhandlung, ist folgender. Es gibt keine Tatwaffe. Mhm. Wir wissen gar nicht, wo der Tatort gewesen sein soll. Es gibt auch niemanden, der die Tat gesehen hat, nachweislich. Und wir wissen ja noch nicht einmal, woran Meskin eigentlich gestorben ist. Denn die Untersuchung des Skeletts konnte das nicht zutage fördern, sodass es eigentlich nur eine Spekulation bleibt. Die Polizei geht davon aus, wahrscheinlich Gewalt gegen den Hals nennt man das dann in dem Jargon. Aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Deswegen gehe ich davon aus, dass zumindest, was diesen Mord angeht, dass das eigentlich nicht nachweisbar ist zum aktuellen Zeitpunkt.
Und der andere Fall, der jetzt natürlich auch vor Gericht geklärt wird, ist ja die Frage, wer hat den damaligen Freund von Meskin N. mit einem Messer verletzt, damals am Floßhafen?
Das ist der zweite Fall, um den es da geht. Und Überraschung in dem Prozess war ja, dass dieser Freund nachträglich quasi auch noch als Nebenkläger aufgetreten ist. Der war am Anfang ja unauffindbar und saß dann aber nach 2-3 Tagen dann plötzlich auch im Gericht, beziehungsweise nicht er, sondern sein Anwalt, der das verfolgt jetzt auch. Und in diesem Fall ist die Beweislage doch eine andere. Der Freund selber hat auch ausgesagt ganz lange und so aus meiner Perspektive hat er das auch sehr ruhig und sachlich an den meisten Stellen zumindest gemacht. Also hat er auch keinen Beweiseifer an den Tag gelegt, dass er jetzt unbedingt da den, Schwiegervater ins B, würde ich mal sagen, belastet. Und es gibt durchaus doch einige Hinweise eben darauf, dass Hashim Ender als Täter in Frage kommt, eben allem voran diese Aussage von dem damals 23-Jährigen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es hier auf jeden Fall zu einer Verurteilung kommt. Ob das dann wegen versuchten Mordes oder Totschlags ist, da bin ich mal gespannt, wie die Staatsanwaltschaft das am Ende jetzt im Plädoyer formuliert.
Um nochmal auf den Mord zu sprechen zu kommen, den Mord an Meskin. Du hast gerade gesagt, es gab ja keine Zeugen der Tat. Ich habe im Kopf, dass der Halbbruder von Meskin bei der Tat dabei war. Das war zumindest ein Gerücht, das vor dem Prozess so in der Luft stand. Was hat sich da ergeben?
Tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, diesen Halbbruder, der sich zu einer Art Schlüsselfigur entwickelt hat im Laufe dieses Prozesses, mal anzusprechen.
13 war der damals bei der Tat, ne?
Ganz genau, der war 13, das heißt, er kann gar nicht irgendwie verurteilt werden, wenn er denn an einer Tat beteiligt gewesen wäre. Und das wäre, betone ich jetzt so, denn eine Gutachterin, die das Gericht beauftragt hat, diese Aussagen zu analysieren, geht davon aus, dass die Umstände, unter denen diese Aussagen zustande gekommen sind, dazu geführt haben, dass es wahrscheinlich Falschaussagen sind, die da getätigt worden sind.
Wurde der irgendwie erpresst oder was sind das für Umstände, die du da meinst?
Ganz spannend ist, es gibt zwei Videovernehmungen. Die wurden auch im Gerichtssaal, hier im Riedinger Saal im Schloss, vorgespielt, auf denen der Jugendliche diese Angaben macht. Und wenn man nur sieht, was er sagt, ne, dann kommt am Ende tatsächlich raus, er sei dabei gewesen, der Vater hätte ihn mit dem Tode bedroht und deswegen hätte er Meskin mit 3 Messerstichen ermordet. Aber, jetzt kommt eben dieses große Aber, diese Situation der Befragung von diesem Halbbruder war absolut ungünstig. Zum einen saß da ein Jugendlicher, um ihn herum 5 Erwachsene. Die Gutachterin hat es so genannt, wie ein Raubtier im Käfig. Also er war auch ganz aggressiv am Anfang, ja, ist da in eine sehr schwierige Situation irgendwie reingeraten. Dann wurde sowas gesagt wie, ich glaube, du weißt mehr, als du uns sagst.
Also so Suggestivfragen quasi.
Ganz genau. Und am Ende hat die Gutachterin das so zusammengefasst. Also ihm wurde quasi suggeriert, er müsse jetzt eigentlich nur mal das Richtige sagen und dann kann er auch gehen.
Ah ja, kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es generell einfach eine schwierige Situation ist. Ein 13-Jähriger mit, also egal, ob er jetzt an dem Mord beteiligt war oder nicht, er hat seine Halbschwester gerade verloren. Also es ist eine wahnsinnig belastende Situation. Und auch alles, was du jetzt bisher über die Familie schon erzählt hast oder auch in dem letzten Podcast, was wir über die Familie wissen, klingt ja auch so, als ob er in extrem schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, auch eine Flucht erlebt hat.
Genau, es ist eine schwierige Situation für den. Und alles in allem, ne, kam eben am Ende raus. Er sagt jetzt also, er wäre dabei gewesen, der Vater hätte ihn bedroht und er hätte dann die Meskin erstochen. Aber es war wohl so eine Situation, ne, die für ihn quasi ausweglos war. Wenn ich das jetzt nicht sage, komme ich hier nicht raus. So könnte man es vielleicht sehr einfach formuliert darstellen. Und das war eben auch das, was die Gutachterin kritisiert hat, dass man quasi so einen Jugendlichen, ja, mit so einem Störungsbild eben auch in so eine Situation reinbringt, dass da eben auch dann Falschaussagen entstehen können.
Das würde ja heißen, dass alles, was der Junge gesagt hat, erstmal wertlos ist vor Gericht.
Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich würde es auch so einschätzen. Also dem Gericht obliegt natürlich dann im Endeffekt die Beurteilung auch. Aber so wie ihr es sich darstellt, kann man mit diesen Aussagen, die der Halbbruder da gemacht hat, wahrscheinlich wenig anfangen. Und deswegen denke ich auch, dass eigentlich eine Verurteilung Hasheim Enns wegen des Mordes an Meskin gar nicht zur Debatte steht.
Wir werden es ja erfahren. Wann genau soll das Urteil fallen?
Am Donnerstag, den 22. April.
In die Zukunft können wir nicht schauen, aber wir können über das sprechen, was wir wissen, was wir erfahren haben in den 11 Prozesstagen. Gibt es denn noch mehr, was wir über die Familie erfahren haben oder was dich überrascht hat, was du erfahren hast über die Familie? Mich hat überrascht, als ich deine Berichterstattung gelesen habe, dass die Hochzeit von Meskin und ihrem Freund ja schon in trockenen Tüchern gewesen sein soll.
Wir haben ja gar keine persönlichen Aussagen, was die Hochzeit angeht, von der Familie N selbst. Also Hasheim N haben wir schon gehört oder Hasheim N habe ich schon gesagt vorhin, sagt selber gar nichts. Die Mutter ist nicht hier, die hat von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Meskin selber ist tot. Der Sohn, Halbbruder von Meskin N, ist nicht in Deutschland. Das heißt, von der Familie selber haben wir gar keine persönlichen Angaben dazu, ob denn die Hochzeit jetzt schon geplant war, sondern wir müssen uns da beziehen auf die Dinge, die wir aus irgendwelchen Protokollen und auch von Zeugen gehört haben. Laut diesen Zeugen war es wohl so, vielleicht auch angeblich so, dass eigentlich alle einverstanden waren, dass Meskin ihren 23 Jahre alten Freund heiratet. Meskin ist einem Donnerstag, am 4. Mai 2017 verschwunden. An dem darauffolgenden Samstag hätte, so hat es der Freund erzählt, so hat es auch die Mutter in der Vernehmung angegeben, hätte eigentlich ein Treffen zwischen den beiden Familien stattfinden sollen, um über die genauen Hochzeitsplanungen zu sprechen. Nachdem Meskin nicht mehr da war, gab es dann auch diese Absprache nicht mehr, dieses Treffen nicht mehr. Also es hieß ja immer wieder, dass der Vater Haschim N. überhaupt nicht einverstanden gewesen wäre mit dieser Hochzeit. Wir wissen aus einem Gespräch mit dem Jugendamt, das hat im April 2017 stattgefunden, dass er da gesagt haben soll, also er wäre ja einverstanden mit dieser Hochzeit. Und die Mitarbeiterinnen, die da dabei waren bei diesem Gespräch, haben allerdings transportiert, dass sie ihm das so nicht abgenommen haben, sondern dass sie eher den Eindruck hatten, er sage nur etwas, damit Meskin mit ihm wieder nach Hause kommt, denn sie befand sich da gerade in staatlicher Obhut.
Da sprichst du jetzt was an. Also du hast jetzt gesagt, im April gab es ein Gespräch mit dem Jugendamt. Das muss ja relativ kurz vor ihrem Tod gewesen sein. Und überhaupt, sie war im Kontakt mit dem Jugendamt, sie war im Kinderheim, sie wurde aus der Familie rausgeholt, weil bekannt war, dass es in der Familie große Probleme gibt und dass sie bedroht wurde von ihrem Vater. Es gab sogar einen Gerichtsprozess deswegen schon. Warum hat das alles nicht gefruchtet? Warum war sie im entscheidenden Moment eben nicht beschützt vor ihm?
Ich versuche das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen, vielleicht die ganzen Sachen, die da passiert sind. Also es ging ja so los, 2016 ist aufgefallen in der Schule, da hat die Klassenlehrerin sehr genau hingeschaut, dass Meskin Verletzungen hat im Gesicht. Und daraufhin hat dann auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, ja, Gewalt gegen Schutzbefohlene heißt das. Meskin selber hat zu dem Zeitpunkt aber keine Strafanzeige erstattet. Das sollte man auch mal erwähnen vielleicht. Aber sie war insgesamt dreimal in einer sogenannten staatlichen Obhut. Sie war einmal bei einer Pflegefamilie eine Zeit lang und zweimal im Kinderheim. Und sie ist in allen Fällen freiwillig zu ihrer Familie zurückgegangen. Die Gründe, warum sie erst die Hilfe und den Schutz gesucht hat, und dann aber wieder zurückgegangen ist zu ihrer Familie. Das ist so ein bisschen vage geblieben, muss man sagen. Es stellt sich so dar, dass immer wieder auch die Mutter von Meskin ein Druckmittel gewesen sein soll. Und zwar, die Mutter war ja anfangs noch nicht in Deutschland. Und das haben wir aus Zeugenaussagen jetzt vor Gericht erfahren. Haschim N. soll auch gedroht haben, also wenn du jetzt nicht nach Hause kommst, dann bekommt deine Mutter kein Geld, sie wird nicht nachgeholt nach Deutschland. Also das ist da durchaus so ein bisschen eine, ich möchte nicht sagen Erpressungsgeschichte, aber so in diese Richtung, ja, dass da eben die Mutter als Druckmittel benutzt wurde auch. Bei dem Termin im April beim Jugendamt waren beide Elternteile dabei. Und dort, so haben es die Mitarbeiter des Jugendamts erzählt, hat die Mutter auch mit Meskin geflüstert, hat geweint. Niemand weiß, was da gesprochen worden ist, aber ziemlich plötzlich hat dann Meskin auch sich bereit erklärt, mit nach Hause zu gehen. Die Beweggründe kennen wir nicht. Fakt ist aber, sie ist freiwillig mit zurückgegangen. Und eine von diesen Mitarbeiterinnen, die bei dem Gespräch dabei war, im April 2017, kurz bevor Meskin verschwunden ist und mutmaßlich auch ermordet worden ist, hat gesagt, naja, man kann halt Eltern und ein Kind auch nicht zwingen. Mhm. Ob da alles ausgeschöpft worden ist, kann ich nicht beurteilen. Das war auch kein Thema in dem Prozess. Ich denke, dass man es wahrscheinlich nicht nur darauf zurückführen kann.
Mhm. Wir hatten in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, dass der Prozess uns auch vielleicht was sagt über das Thema Integration in unserer Gesellschaft. Was würdest du da heute zu sagen? Nachdem du den Prozess erlebt hast.
Ich glaube, beim Thema Integration gibt es verschiedene Perspektiven. Wenn wir jetzt mal anschauen, was wir über die Meskin erfahren haben, dann zählt dazu, dass sie eben in der Berufsintegrationsklasse war. Sie hatte auch Pläne, haben verschiedene Zeugen gesagt, wollte gerne lernen, wollte einen Beruf erlernen auch.
Sie hat ja auch viele Integrationsangebote angenommen, nach dem, was ich gelesen habe.
Also wir wissen, dass sie zumindest bei einem Kochabend war von der Initiative Aschaffenburges Bund. Sie hatte Kontakte gesucht, eben in der Schule mit Lehrern, Sozialarbeitern, in diesem Umfeld eben, wenn es Probleme gegeben hat und hat auch sehr gut Deutsch und Englisch gesprochen, das ist immer auch, und hat sich da eigentlich ganz gut eingefügt.
Der Vater scheint dagegen weniger gut integriert gewesen zu sein.
So klingt es zumindest, genau. Also er soll sich viel weniger bemüht haben, Deutsch zu lernen, offenbar auch weniger Kontakte zu Deutschen gesucht haben. Und gegenüber dem Jugendamt soll er auch mal einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen Gewalt gegen seine Kinder und seiner Religion und Kultur. Also quasi eine Begründung aus seiner Sicht dafür, dass es sein Recht ist, seine Kinder auch zu schlagen. Aber da stellt sich halt die Frage, wie man das beurteilen soll bei jemandem, der wegen Mordes und wegen versuchten Mordes vor Gericht steht.
Was ja auch noch sehr, sehr nah an dem Thema Gesellschaft ist, ist die Frage, wie ist eigentlich der Prozess angenommen worden, beziehungsweise auf welches Interesse ist er denn gestoßen? Ich habe immer mal wieder im Ohr, dass du vom Gerichtstag zurückgekommen bist und gesagt hast, es waren irgendwie kaum Zuhörer da.
So war es, Moni. Also das Gericht ist ja umgezogen extra in das Schloss Johannesburg, weil man die Corona-Hygienemaßnahmen umsetzen wollte, damit man genug Platz hat, damit auch ausreichend Plätze da sind für Zuhörer, die eben jetzt nicht Medienvertreter sind. Und das war schon, also für mich, also es trifft mich tatsächlich ein bisschen, es trifft mich tatsächlich auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit nicht so groß war, wie man es sich hätte wünschen können bei so einer heftigen Geschichte, die hier verhandelt wird vor Gericht. Also die Plätze waren keinesfalls ausgefüllt. Ich habe mal gezählt und die höchste Zuhörerzahl, die ich gekommen bin, waren 10 Leute. Aber so diese breite Öffentlichkeit, ja, die sich mal ein Bild machen wollte, was hier vorgefallen ist in unserer Nachbarschaft, in unserer Region. Also diese Öffentlichkeit war für mich völlig unterrepräsentiert.
Naja, es ist ja auch immer noch Corona, das könnte ja auch eine Rolle gespielt haben. Wie war denn das Medieninteresse? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich denke, dass Corona eigentlich die größte Ursache dafür war, dass fast niemand da war, weil auch die bekannten älteren Herren, die oft im Gericht sind, wenn kein Corona ist, die waren auch nicht da, mit denen hätte ich wenigstens gerechnet. Und was die Medien angeht, also man kann davon ausgehen, dass es in diesem Jahr schon der größte Fall ist, der hier verhandelt wird am Bayerischen Untermain. Deswegen gab es auch ein großes Medieninteresse am Anfang, es wird auch am Ende wieder sein. Auch viele überregionale Pressevertreter sind da dabei. Aber die ganze Zeit über gab es eigentlich kein anderes Medium, das da permanent auch vor Ort war.
Hat es dich überrascht? Hättest du gedacht, es kommt mehr?
Ich hatte ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, beim ersten Podcast, Moni, die Befürchtung, dass da vor allem von bestimmten politischen Gruppen dieses Thema ausgeschlachtet werden könnte. Es gibt da durchaus Berichte auch zu diesem Thema, wenn man ein bisschen schaut im Internet, aber auch das hat sich in Grenzen gehalten und darüber bin ich eigentlich ganz froh.
Was hoffst du für den Prozessschluss?
Am Mittwoch kommen die Plädoyers, am Donnerstag ist das Urteil vorgesehen in dem Fall, dann sind 13 Verhandlungstage auch rum. Ich gehe davon aus, dass es eine Verurteilung gibt. Wie auch immer die aussieht am Ende des Tages, müssen wir halt mal abwarten. Das ist dann die Aufgabe des Gerichts, da genau zu schauen, was da jetzt laut Gesetz irgendwie auch möglich ist oder auch nicht möglich ist.
Eine letzte Frage habe ich. Und zwar hast du im ersten Podcast erzählt, dass du selbst immer mit einer Fragenliste in so eine Gerichtsverhandlung reingehst. Sind denn deine Fragen beantwortet worden in diesem Fall?
Nicht alle. Also einige tatsächlich, da konnte ich einen Haken dahinter machen dann, aber es sind doch, und das ist wirklich ein Phänomen, bei solchen großen Prozessen auch einige Punkte offen geblieben. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Rolle hat eigentlich die Mutter in dieser ganzen Geschichte? Was ist da alles Lost in Translation vielleicht auch gewesen? Wie weit waren jetzt diese Hochzeitspläne eigentlich fortgeschritten? Also ganz viele so kleinere Fragen, die sich auftun. Natürlich hätte man auch wirklich gerne einen Eindruck bekommen von diesem Halbbruder, von dem man nur dieses Video da gesehen hat, um das noch besser einordnen zu können. Also es bleiben durchaus noch, ja, blinde Flecken, kann man vielleicht sagen. Und einige Fragen, die nicht geklärt sind. Die größte Frage könnte bleiben, wer hat eigentlich Meskin ermordet? Das Gute ist aber, und das muss man vielleicht auch sehen, wenn es nicht zu einer Verurteilung jetzt in Sache kommen sollte, immerhin hat die Öffentlichkeit doch einiges erfahren, was Meskin anbelangt, was ihren Mord anbelangt. Und das hätten wir eben nicht erfahren, wenn dieser Fall überhaupt nicht vor Gericht gelandet wäre.
Ja, es bleibt also spannend bis zum Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dieses Gespräch und bis bald.
Und dir nochmal danke für die Fragen, Moni.